Es geht in eine Richtung, die uns Menschen nicht mehr gut tut.
Ciao und herzlich willkommen zum Make-It-Podcast. Heute mit dem Aldo Gnocchi. Der Aldo ist Experte für Digital Marketing, Social Media, digitale Transformation, ist Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz, entwickelt Programm, Kurs im Bereich Content Marketing und Kommunikation.
Du kommst nie in einen Ruhezustand, wo wirklich kannst skalieren, du bist im permanenten Entwicklungszustand.
Ich brauche nur kurz 30 Sekunden von deiner Zeit. Ich möchte dir zwei Sachen sagen. Als allererstes ein ganz grosses Dankeschön, dass du die Sendung hörst und immer wieder einschaltest. Zweitens, wenn dir gefällt, was wir machen, dann schliess dich bitte den 24% der Leute an, die den Podcast regelmässig hören. Und folge uns auf dieser App. Ich verspreche dir, alles daran zu setzen, dass die Sendung so spannend bleibt und wir spannende Gäste haben, die du dir wünschst.
Herzlich willkommen.
Merci vielmals, Stefano. Du hast ein bisschen mein Herzensthema verpasst. Das wäre eigentlich künstliche Intelligenz, die eigentlich meine ganze Zeit und den Fokus einnimmt. Nicht, weil es hypt, sondern weil ich einfach wahnsinnige Potenzial sehe. Merci, dass ich da stehe, lieber Stefano.
Danke für deine Zeit. Und die Zeit möchten wir möglichst effizient nutzen, weil wir sind relativ gut taktet oder durchtaktet. Und zwar würde ich gerade auf das Thema eingehen, künstliche Intelligenz, auch im Rahmen von der Kommunikation. Also wie verändert sich denn Kommunikation mit der künstlichen Intelligenz, die heute eigentlich ja, auf dem Markt verfügbar ist?
Schau, ich sage es gerade an einem Beispiel, das ich gestern Nacht am Morgen am 1 erlebt habe, wo ein junger Student von der Uni Basel sich mit mir connected auf LinkedIn und lass mich schnell ganz kurz nachschauen, dass ich dir wirklich den Wortlaut geben kann. Wir haben es fast aus den Socken gehauen, aus mehreren Gründen. Und zwar hat der junge Mann, den ich natürlich den Namen nicht sage, nachdem er mein Profil besucht hat, ich habe mich connected mit ihm und dachte, hey, spannend, oder? Er hat gesagt, spannendes Profil. Und was er mir sagt, und das bringt recht auf einen Punkt, wo wir heute stehen, in der Kommunikation mit KI, ist aber jetzt einfach eine Perspektive. Er schreibt mir dann, als allererstes nicht «Grüezi Herr Gnocchi» oder «Hallo Aldo», sondern automatisierte Nachricht. Also so im Sinn von «Hat das ein KI-Bot geschrieben?» und «Danke trotzdem» etc. Aber es zeigt eigentlich das fundamentalste Problem, das wir haben, und das ist, dass wir in einer wahnsinnigen Vertrauenskrise stehen. Und die hat nicht erst heute angefangen, wir mögen uns erinnern an Covid. Es gibt ja die sehr bekannte und jedes Jahr wiederkehrende Studie von Edelman Trust beispielsweise. Das ist eine Quelle, die ich meinen Studierenden seit vielen Jahren immer wieder zeige, in einer aktualisierten Form. Und das hat eine riesige Dynamik drin. Mal vertrauen wir den eigenen Mitarbeitern am meisten. Mal war es der Wissenschaftler gewesen. Dann kommen irgendwie Kunden und einfach Leute ohne Machtpositionen, wo man ein Vertrauen schenkt. Momentan habe ich das Gefühl, egal welche Rolle du hast, ob du jetzt irgendwie beim Staat irgendwie bist oder also sagen Bundesrat oder Politikerin, Politiker, spielt die keine Rolle mehr. Wir trauen einfach bei Default niemandem mehr. Und das Krasse ist, KI beschleunigt das massiv, dass das Vertrauen weiter sinkt und man alles hinterfragt. Und das ist auch gut, man soll kritische Haltung haben. Aber das Problem ist, das ganze Thema Deepfake, KI-Agents, die autonom für Menschen interagieren und handeln und sich vernetzen auf LinkedIn und denen schreiben, hey, wie toll ist dein Profil. Man suggeriert der KI sogar, dass sie plumpe Sprüche machen, so wie ich das mache. Oder? Ich habe ja nicht Zeit, einem jungen Typ zu schreiben, hey, du bist ja wahnsinnig, du studierst an Uni Basel und hast sogar noch ein Nebenjobli. Sondern ja, ich schreibe, hey, spannendes Profil und ich sehe vielleicht, du, der Typ hat Potenzial, weil der studiert Thema A ist aber im Thema Z unterwegs, wo ich sage, Chapeau, intrinsisch motiviert, tut autodidaktisch, setzt sich weiterbilden und holt sich noch einen akademischen Stempel, damit er dann durchstarten kann in der Karriere. Also darum schreibe ich dann eben nur kurz ein spannendes Profil. Aber dass dann so ein junger, wie wir selber sagen in Bandage, so ein junger Trübel nicht einmal Hallo sagt, sondern gerade mal mehr in Frage stellt, wo ja wirklich jetzt nicht aus der scheiss Hund der Nation, sondern als fairer Business Player und approachable Person. Also wirklich nicht irgendwie einer von den Evil Guys unterwegs ist und auf das achten, dass ich faire Werte, gute Werte transportiere, dass man mir nicht mal mehr glaubt, dass ich selber schreibe. Vielleicht war es der Zeitpunkt gewesen, dass er gedacht, wer von diesen alten Millennials, wenn man es in eine Generation reinknallen würde, wer von diesen alten Säcken ist um diese Zeit noch wach. Oder? Und vielleicht ist es das, vielleicht ist es KI. Aber KI verändert eben wirklich auf ganz vielen Ebenen. Das Schlimme daran ist eben wirklich, wir machen uns selber kaputt als Kommunikations- und Marketingmanager und Managerinnen, wenn wir zu fest auf KI setzen, weil vor allem dann, wenn man so Sachen macht, ich weiß nicht, Stefan, du hast es sicher auch schon gesehen, es geht ja viral auf LinkedIn, hey, heute musst du keine quasi überzeugten Konsumentinnen und Konsumenten mehr nutzen und anfragen für User-Generated-Content, das machst du jetzt mit Sora 2 oder VO3.1 oder im chinesischen Nan 2.5. Und ja, das kannst du machen und es ist wirklich nur noch ein Prompt weg. Es sieht echt aus, du kannst deine Produkte ohne, dass sie irgendwie verzerrt werden, ohne Halluzinationen integrieren. Und das wird auch gemacht von ganz vielen E-Commerce-Brands. Aber die Frage ist, ist es jetzt kurzfristig quasi eine Effizienzsteigerung, dass wir massiv weniger Kosten haben für die Organisation von user-generierten Content? Oder schaufelt man sich sein eigenes Grab, dass der Brand total unglaubwürdig wird? So unglaubwürdig, dass man nicht mehr von dieser Firma oder dieser Marke will kaufen. Also es sind einfach ein paar jetzt, es sind noch zu wenig jetzt komplex oder ausführlich dargelegt, aber zwei einfach fundamental krasse Sachen, die stattfinden, die den Mistrust, das fehlende Vertrauen, einfach noch weiter katalysieren.
Also vielleicht noch schnell, oder? Also mich würde dann interessieren, wie können wir das Vertrauen aufbauen, auf der einen Seite. Aber noch schnell zu dem Thema, das du vorhin angesprochen hast, der junge Herr, der dich ja kontaktiert hat, finde ich grundsätzlich gut. Ich könnte mir vorstellen, das ist aber meine Interpretation, wenn du mir das jetzt so tust, wiedergeben, dass er sich vielleicht gar nicht hat können vorstellen, dass der Aldo Gnocchi ihm eine Rückmeldung gibt. Und deswegen,
das habe ich mir gar nicht überlegt.
Okay. Und deswegen könnte er ein gewisses Misstrauen entwickelt haben und sagen, kann das sein, dass der Aldo mit tausenden Followern auf LinkedIn mir junge Burst mit, sagen Sie mal, ich weiß nicht, ob das ist jetzt fiktiv, 500 Follower antwortet.
Okay, fair enough. Das ist jetzt wirklich noch, weißt du, da denke ich nicht in Hierarchie. Darum ist das effektiv, das ist mir gar nicht durch den Kopf. Oder ich einfach nur denke, nein, dadurch habe ich mich wirklich genervt und gefunden, habe ich so eine schlechte Reputation, dass man mir nicht einmal mehr traut, dass ich selbst schreibe. Dann habe ich angefangen, klein zu schreiben und alles auf Berndeutsch. Dass er weiss, das macht der Bot so nicht. Einfach, dass es checkt. Also ich habe mich bemühen, bei einem 20-jährigen Menschen, der für mich weder Business noch karrieremässig noch Bedeutung hat, aber ich cool finde, mehr rechtfertigen. Ich habe sogar noch geschrieben, O-Ton, warte schnell. Also das ist ein bisschen, da bin ich auch nicht sicher gewesen, wie versteht er das? Andererseits ist ja die junge Generation auch ein bisschen lässiger drauf. Ich habe dann einfach geschrieben, ja, warum soll nicht ich das geschrieben haben? Dann sage ich, aber Eier hast du in den Hosen. Ich habe ihm geschrieben, nachher seinen Namen. Weil ich finde es noch mutig, so etwas zu hinterfragen. Ich hätte mich nie dafür gehabt, in diesem Alter irgendwie an einem Hochschuldozent, Programmleiter, Digitalpionier und einer, der wirklich shaped und connected ist und wirklich viel macht, zu hinterfragen haben. Aber deine Perspektive ist es vielleicht sogar, vielleicht triffst du es, oder? Du sagst, er hat das nicht erwartet und denkt, das ist sein Bot, oder? Weil KI überall steht. Es haben ja schon Leute gefragt, bist es überhaupt noch du, der da einen Podcast mitmacht? Oder?
Also das kann ich bestätigen.
Ja, eben, nein. Also, aber ich meine, weißt du, wie ihr, ich meine, Technologie ist da, dass ich es könnte synthetisieren. Oh, real pelt. Also das wäre jetzt nicht der Challenge technologisch. Wir sind noch erst am Anfang von dieser KI-Reise. Ja. Also das ist sicher eine echte Challenge und das dürfen wir wie nicht unterschätzen. Und jeder Marketeer, jede Kommunikation, also wirklich, ich meine immer beide Geschlechter, ich gebe mir ein bisschen Mühe, da nicht zu diskriminieren, aber jede Marketerin, jeder Marketer, all die Com-Professionals, wo, sagen wir mal, unreflektiert, vor allem auch für ihre Brand, wo ein gewisses Brand-Equity hat, wo keine fahrlässig einsetzt, riskiert eben eigentlich eine Negativspirale auszulösen, dass man der Marke aufgrund nur vom Einsatz von KI, wenn es schlecht gemacht ist und nicht deklariert ist, nicht transparent gemacht wird, dass die Marke noch Wert verliert und das Vertrauen verliert, würde die Leute das nicht mehr gutieren. Also sie sind so skeptisch, also auch bei meinen Kids, meine sind ein bisschen älter als deine, Stefano, 12 und 14. Die wissen manchmal schon nicht, Papi, das, was ich da auf TikTok habe gesehen, ist das jetzt echt oder nicht? Und ich sage ihnen immer, geh mal davon aus, dass es echt ist, aber vielleicht im Kern falsch, was gesagt wird. Das hast du mal zuerst. Und es ist möglich, dass noch KI dahinter ist. Es ist ja mehr als noch KI.
Ich glaube, das ist eine der grössten Challenges, vor allem also für uns, also für mich, ich kann jetzt nur von mir reden, ist es ja schon eine Challenge, zum quasi analysieren, ist jetzt das echt, kann das jetzt sein? Ich habe letztens auf LinkedIn, auf Instagram, habe ich so ein bisschen geswiped und dann kommen immer so Vorschläge, dann kommt irgendwie Hunde, die Menschen beschützen und dann sind irgendwelche Situationen passiert. Das Auto ist irgendwie in die Wand gefahren, wo eigentlich das die Frau am Sitzen war und keine Ahnung was. Dann habe ich gedacht, kann das jetzt sein?
Ja.
Oder nicht? Dann habe ich ein paar Kommentare angeschaut und gewisse haben geschrieben, KI lässt grüßen und gewisse sagen, ey, krass, oder wie intuitiv die Hunde sind.
Ja. Also, aber ist ja genau das, oder? Also jetzt haben wir quasi eine Technologie wie Martech auf Steroiden mit diesen KI und Multi-Agent-System, dem Agentic AI, aber vergessen im Kern, also viele sind eben dann viel mehr so auf die Technik fokussiert und wir wissen beide als Consultants, dass viele von unseren Auftraggeberinnen und Auftraggeber eigentlich uns nicht per se nur wegen unserer Kompetenz die hiren in ein Projekt, sondern weil sie ihre eigene Karriere mit dem Erfolg, den wir daraus realisieren wollen, pushen, oder? Und da ist eben schon möglich, dass gewisse unreflektiert die vielleicht auch die falschen Umsetzungspartner und Consultants reinholen, die gnadenlos ausführen, was du sagst. Stell dir mal vor, es kommt eine Firma wie eine UBS. Oder nein, nehmen wir eine Nestle. Kommt eine Nestle und sagt, Stefano, du bist stark auf KI-Entwicklung. Wir brauchen jemanden, der uns wirklich verlässlich, skalierbare, mit einem klaren Business Case und mit einem Return on Invest von, sagen wir mal, 15x uns hilft, Kosten effektiver zu gestalten. Kurz, hilft uns, 20'000 Mitarbeitende abzubauen. Weil wir sehen, aufgrund von einer Analyse von McKinsey, dass eine riesen Ineffizienz im Backoffice und auch im Mittelmanagement ist. Also nicht nur noch Backoffice, sondern auch Mittelmanagement. Die wollen wir wegrationalisieren. Denn ein Team von KI-Agenten, die orchestriert werden von einem Orchestrating Agent. Und natürlich, technisch ist das mit den Möglichkeiten, die wir haben, schon machbar.
Umsetzbar, ja.
Ja. Und wenn du gute Daten hast als Unternehmen, wenn alles vektorisiert ist, was relevant ist für eine Entscheidung zu treffen und man die eigenen Modelle trainiert, wie halt Abläufe und Haltung und wie kulant ist man nicht, etc. Einfach als ein paar Beispiele, dass das nachher gemacht werden kann. Aber die Frage ist, dürfen wir das machen? Also rein aus der Verantwortung.
Ethisch-moralisch auch, oder?
Business, ja genau. Aus ethisch-moralischen Überlegungen. Ist das responsible? Also man könnte sich vorstellen, so ein Auftrag würde vielleicht etwa 5 bis 10 Millionen über die nächsten Jahre Umsatz generieren mit Transformation-Begleitung, Large-Scale, global. Jetzt ist aber eben die Frage, machen wir das? Ich zum Beispiel hätte jetzt den Wert nicht in der Form, wie sie sich vorstellen, sondern in einer Human-First-Methode. Dass man sagt, wenn das Bedürfnis von den betroffenen Mitarbeitenden, aber auch, man darf nicht mehr von Betroffenen reden, sondern einfach von den Mitarbeitenden im Zentrum ist, dass die, das haben wir ja schon lange gesagt, man sich dann mehr auf Kundinnen, Kunden, auf Strategie und höherwertige Arbeit, eben nicht Bürokratie, Paperwork, wo wir alle hassen. Ich glaube, es gibt ganz wenige Leute, die das wirklich ganz gerne machen. Auch die, die das KV gelernt haben, ich glaube nicht, dass es ihre Leidenschaft ist, die Follow-ups zu schreiben, die Rapporte auszufüllen, sondern die haben Freude, mit den Menschen im Kontakt zu sein, in der oder? Oder Strategien zu entwickeln, oder Allianzen zu bilden, oder eine Veränderung zu begleiten. Und da braucht es den Mensch mit Mensch, oder? Und ich glaube, viele würden es ohne mit den Wimpern zu zucken, sagen, ist doch ganz klar, wir machen dir das, wir tätschen dir die 20'000 raus, dann hast du die Einsparnis, von dem nehmen wir dann noch performancebasiert, von der Einsparnis noch 10% variabel, dafür gehen wir in den fixen Kosten ein bisschen zurück. Und ich würde sagen, nein, das dürfen wir nicht. Und warum dürfen wir das nicht? Ich komme wieder zurück zum übergeordneten Fragesteller.
Purpose, ja.
Wir haben das gesehen bei Klarna, die haben ja den Move schon gemacht vor 2 Jahren und haben zurückgeruht. Plötzlich ist dann das Marketing und IT Topshots in Kundendienst gegangen, die sie wegrationalisiert haben mit ihrer AI-First-Policy. Mhm. Und das Gleiche ist dann auch passiert bei Duolingo. Das war auch ein riesen Aufschrei gewesen, oder? Also es ist nicht nachhaltig. Und das führt dann wieder zu einer Reputationsschädigung von der Firma, weil die Leute haben ja Angst. Also alle, die das mitbekommen, und oh, hoffentlich passiert das in meinem Betrieb nicht. Ich will meinen Job nicht verlieren, ich habe 2 kleine Kinder, ich muss noch meine Eltern unterstützen, die krank sind und alt sind und zu wenig Altersvorsorge haben und habe noch die Hypothek im Rücken oder was auch immer. Also es führt eigentlich schlussendlich zu einer noch grösseren Vertrauenskrise und es ist eigentlich ein wie ein Flywheel im negativen Sinn, dass es dann wirklich Momentum aufbaut und ganze Ökosysteme und Branchen könnte, ja, vernichten in dem Sinn. Also eben Konsumenten sagen, es boykottieren wir glauben nicht mehr dran. Und dann ist eigentlich, ja, ein ganz schlechter Effekt der Wirtschaft hergeleitet worden, der im Kern mit Vertrauen zu tun hat.
Genau, oder? Ich sehe das vollkommen und ich glaube, der Mensch im Mittelpunkt, der Mensch im Zentrum, das ist nach wie vor immer noch die richtige Strategie oder aus meiner Sicht nur die einzige Strategie. Alles andere.
Ja, in nachhaltige Sachen.
Genau, alles andere lohnt sich nicht. Und wir haben es im
Es hat wirklich alles Umdenken auf meiner Seite gebraucht. Ich bin, seit ich fertig war mit dem Studium 2010, zu der Zeit hatte ich ja schon die erste Consulting-Bude und parallel eigentlich mehr. Ja, ich bin nicht der Musterschüler gewesen. Also sehr gut in den Noten, aber wenn ich vor Ort in St. Gallen, weil ich bei mehreren Firmen gleichzeitig geschafft habe, dann eine eigene Consulting-Bude hatte. Die hat endlich geheissen wie deine. Bei dir heisst sie Reka Consulting, bei mir hat sie Gnocchi Consulting geheissen.
Schönes Gefühl, oder?
Genau. No. Aber jetzt ist es so, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Warte jetzt mal.
Ja, wo du bist bei vielen Firmen unterwegs gsi, weniger bei der HSG oder im Studium in dem Sinn.
Ja, und was ist mein Point gewesen? Das musst du wahrscheinlich rausschneiden.
Mensch im Mittelpunkt, genau, Mensch im Zentrum.
Mensch, also, jetzt musst du nicht mehr rausschneiden, da darf ja Fehler passieren.
Nein, absolut, wir sind authentisch.
Genau, zu dieser Zeit ist man fast ein bisschen zum Hardliner erzogen worden und nicht zuletzt ich sage jetzt mal, die Werte von der HSG sind dann noch ein bisschen auf elitärer gesehen als vielleicht heute. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe dann nicht mehr viel mit ihnen zu tun gehabt. Aber ich finde es eine super Universität. Bin auch sehr dankbar. Aber man hat dann schon angefangen, so im Kontextstudium, sich Themen wie Kunst, Philosophie, schöngeistige Themen auch zu widmen. Das war auch eine Pflicht und das war toll gewesen. Aber für mich, und wir hatten auch Organizational Behavior und Psychologie und soziologische Themen gehabt, ganz sicher. Aber es ist kein Universität war, die Humanisten prägt hat. Also es ist jetzt nicht von mir aus gesehen die Hochschule, die die humansten Menschen in die Wirtschaft entlässt. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Ich selber habe immer einen sehr, sehr grossen und aktiven Freundeskreis gepflegt, über alle Hierarchien, also wirklich von den Kollegen, die nicht einmal einen Job hatten oder aus dem Studium rausgefallen sind, bis zu den High-Performance Querbeet. Auf das habe ich nie geschaut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, im Business habe ich die Sicht von Humanismus, Mensch im Zentrum, wenn ich ehrlich bin, nicht so stark gehabt. Ich bin einfach so mit Scheuklappen durch meine Fachthemen und habe vom Social Media Pionier zum Content Pionier, also ja, die Meinungsführer oder wie auch immer, mehr so in die Themen hineinverbissen, aus intrinsischem Antrieb, wo es mich einfach mega interessiert, oder? Und dort ist der Mensch ändert dann halt für so Transformationsvorhaben ein Themawort, aber es ist fast, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist fast mehr so Framework-basiert gewesen. Nicht, dass ich ein Herz habe, aber ich habe einfach gemerkt, dass zu dieser Zeit der Mensch gar nicht den Platz hatte. Ich rede von Zeiten vor 10 Jahren, ich rede nicht von heute, wo wir alle kurz vor dem Kollaps stehen, so gefühlt, wo plötzlich der Mensch wieder wichtig wird. Aber eben, es hat so einen Shift gegeben. Vielleicht auch mit dem, dass man eben gemerkt hat, das System, Gesellschaft spielt im System nicht mehr so mit. Die Leute haben Angst, die Leute vertrauen nicht mehr. Es hat erst vor kurzem wirklich Klick gemacht. Weil ich kann überlegen, wie man den Menschen kann ein bisschen schützen vor dem, was jetzt gerade passiert. Und viele haben den Weitblick nicht gesehen, dass es auf Kosten des Menschen wird stattfinden. Aber das macht in einem holistischen System keinen Sinn, weil der Mensch, wenn der nicht mitmacht, dann fließt auch kein Rappen mehr ins System. Oder? Der wird boykottiert aus Angst und demonstriert. Es ist jetzt nicht so, das könnte jetzt auch falsch überkommen, dass die Leute hören. Es ist nicht, dass ich sage, ja gut, dann muss ich die Opportunität packen und zum Humanist werden. Ich habe dann einfach viel, viel genauer und sensitiver hergeschaut und gemerkt, es geht in eine Richtung, die uns Menschen nicht mehr gut tut. Und ich rede nicht mehr von KI, einfach auch der Ton, den wir haben online und wie wir miteinander reden und der fehlende Respekt teilweise. Dass ich mir dann sagen, wenn du irgendeine gewisse Form von Macht hast und sei das jetzt nur die Visibility oder Einfluss auf Meinungsführerinnen und Entscheiderinnen und Entscheidungsträger, dann musst du die Verantwortung wahrnehmen und auch an unsere Kinder denken, nicht nur an uns, weil die werden das Knebelhart haben. Die kommen aus der Schule raus, wo wir können überlegen, mache ich das KV, gehe ich ans Gymi, mache ich KV, BMS oder Informatik. Die finden wahrscheinlich nicht mal gross mehr Lehrstellen. Und wenn sie eine Lehre haben gemacht, keinen Einstieg mehr ins Berufsleben, nicht wegen KI. Auch wegen ihren Werten zum Teil, die sie haben. Weniger arbeiten, noch viel mehr Lohn und. Um ein paar Beispiele zu sagen. Also, es ist recht komplexes Ding. Ich werde sicher noch darüber bloggen. Der Post auf LinkedIn, den ich gemacht habe, und mehr oder weniger das Wort zum Sonntag, jetzt vom letzten Sonntag. Das zeigt so ganz high-level, was alles dahinter steckt. Darum finde ich, man muss die Verantwortung übernehmen. Sorry, jetzt musst du etwas sagen, Stefan.
Ja, nein. Ich kann unbedingt nein. Also bei mir, vielleicht noch schnell, oder? Der Mensch im Zentrum, ich sehe das ein bisschen als auch eine gewisse Empathie, die man sich im Laufe der Jahre natürlich entwickelt, oder? Ich meine, männliche Geschlechter, ich kann jetzt von mir reden, oder?
Ja,
sehr hart. Ja, natürlich, ja, aber nein, absolut. Ich rede deswegen, ich rede von mir, oder? Und ja. Ich war sehr hart gewesen, oder? Sehr hart. Und irgendwann sind Kinder gekommen und dann habe ich eine gewisse Empathie angefangen zu entwickeln, weil sie mir auch oftmals den Spiegel angehabt haben und gesagt haben: Hey, schau, vielleicht. Oder? Und das hat sich so entwickelt mit der Zeit und das Thema, mit der Transformation natürlich, oder? Und im Beratungssegment haben wir viel mit Transformationen zu tun, oder ausschließlich, oder? In Veränderungen, auch wenn ich nur ein System einführe, ist es eine Veränderung von der Arbeitsweise, oder? Und erstens, was man natürlich muss geben muss, ist der Sense of Urgency, oder? Also quasi Dringlichkeit, oder wieso muss ich überhaupt etwas machen? Wenn die Dringlichkeit nicht gegeben ist, dann ist sowieso
gar nicht.
Dann passiert sowieso nichts.
Klassiker für ein CRM ein und sage jetzt den Leuten, die im regen Austausch sind mit Kundinnen und Kunden, nach jedem Gespräch musst du es jetzt eintöckeln. Ja, vergiss es. Vergiss es. Warum? Ich habe ja die ganze Kundengespräche gebaut, da läuft ja gut. Also klar sehen wir, warum. Aber warum soll sich jemand das antun, jetzt nach einem halbstündigen Businessgespräch, wo man den Deal im Sack hat, jetzt noch alle Details abzudokumentieren. Natürlich, damit deine Kolleginnen und Kollegen, der Customer Service, die Legal Abteilung, wer auch immer auf die Person, die Firma, die zugreift, einen sauberen Kontext hat. Aber es darf nicht eine manuelle Arbeit sein, weil sonst sagt man, nö, mache ich nicht. Wenn es jetzt natürlich transkribiert wird, geht automatisch über die API ins CRM reingeht und einen sauberen Record macht und auch noch ein Follow-up macht und das automatisiert ist mit KI, ja, why not? Schadet man nicht und nützt zu viel, oder?
Aber absolut.
Das ist auch, eben, du sagst jetzt eben, kleinere Projekte, die schon eine Veränderungskomponente haben, die darüber entscheiden, sind die 100'000 Stutz jetzt mal in einem KMU, so ein Projekt in einer einfachen Version, sind die jetzt gut investiert oder ist es jetzt einfach verlochtes Geld? Und ich würde sagen, vielmals ist es eben verlochtes Geld, das er nicht wirklich viel bringt, nicht weil das Tool nicht oder das System nicht gut ist, sondern weil die Leute nicht mitmachen. Mhm. Das ist genau der Punkt, oder?
Genau, und deswegen muss der Sponsor, Geschäftsleitung, gesagt, mit welch der Verantwortliche hinter dem Projekt stehen, hinter dem Vorhaben stehen, oder? Im Vorgespräch haben wir es auch schon mal ein bisschen davon. Genau.
Jedes Gespräch.
Genau, Leadership, oder? Ganz klar. Genau. Oder ich kann nicht von anderen erwarten und ich selber mache es nicht, oder? Das ist das Gleiche. das gleiche Beispiel, oder ich bringe ab und zu auch ein Beispiel, weiß nicht, ob ich es mal in meinem Podcast gebracht habe. Ich kann meiner Tochter oder meinem Sohn sagen, hey, zieh den Helm an, wenn wir mit dem Velo rausgehen, aber ich selber ziehe ihn nicht an.
Das also, ist mir genau gleich. Ich bin gerade jetzt am Wochenende, ich gehe einen neuen Snowboard-Helm kaufen für den Sohn. Und ich sogar, gut, ich war Geschäftsinhaber, dann gehört der Laden, wo wir sie kaufen. Aber gesagt, du Toni, übrigens ganz cooler Typ, Shoutout an Toni Kunz aus Spiez vom Outlet King, bist ein geiler Sicherer, der macht viel mehr als nur...
Kein gesponsert.
Er ist kein Sponsoring, aber der Typ müsstest du mal in deinen Podcast reinholen, das ist jetzt wirklich ein junger, brutal getriebener Menschenbegeisterer, wo der Mensch im Zentrum wahrscheinlich
sein USB
ist. Ja. Also anyways, sage ich ihm, hey... Toni, sag, lässt du selber einen Helm ab beim Skifahren oder Snowboard? Jetzt mache ich mich gerade extrem dumm hier im Podcast. Aber ich bin zu einer Zeit, ja, mit 3-Jährigen auf Skifahren, dann hast du noch gar keine Helme gehabt. Ja. Als ich mit 11-Jährigen mit meinem ersten Crazy Banana habe von Snowboarden, hey, das hast du doch nicht gehabt. Du hast auch keinen Brückenpanzer gehabt. Und irgendwie hat sich so eingeprägt, ob im Velofahren es irgendwie angenehmer ist, freier, ohne. Obwohl mein Kopf ja mein einziges Kapital ist. Aber genau dort sehe ich es bei mir auch. Meine Kinder, für die ist das ein No-Brainer. Die fahren nicht ohne Helm. Wir haben es beigebracht. Aber selber gehen wir nicht immer als Vorbild voraus. Und das ist genau das Problem. Wenn eben die C-Level und CEO sagen, genau, so, wir führen jetzt hier die Buchhaltung zu 90% mit KI ein, aber selber brauchen sie nicht mal ChatGPT. Also ich weiß nicht. Das ist jetzt ein krasser Mismatch und zeigt eben, dass Kultur auch nicht in line ist.
Ja. Ja, genau. Und dann geht es noch weiter ab, Fehlerkultur und noch andere kulturelle Themen, organisatorische Themen, die natürlich so eine Einführung von einem System auch mit sich bringen. Oder? Und dann bist du bei der ganzen digitalen Transformation, oder, wo natürlich mehrere Handlungsfelder, und jetzt nicht mehr in Bezug auf die Fachhochschule Nordwestschweiz, oder FNW, wo natürlich da auch Kurs oder Anbieter in diesem Bereich, oder, wo ich auch noch dürfen abschliessen. Genau, das ist kein gesponsert.
Unsere Angebote gehören zu den Guten im Bereich Digitalisierung, ja. Mehr sagen wir nicht.
Genau, genau. Nein.
Ja,
also. Genau. Aber wenn ich so ein bisschen auf die Uhr schaue, würde ich gerne so die letzten fünf Minuten ungefähr Praxistipps geben für, wenn du bei Kunden bist, das sind KMUs, das sind vielleicht auch Enterprises, das sind größere, je nachdem. Aber wenn du so ein paar Tipps müsstest mit auf den Weg geben, KI, Digitalisierung bzw. digitale Strategie, Marketing, so ein bisschen in dem Kontext rein. Wie könnten sie das aufbauen bzw. was würdest du ihnen für Vorschläge oder Ratschläge mit auf den Weg geben?
Damit sie was erreichen können.
Damit sie grundsätzlich mit wenig Aufwand ihre Digitalstrategie umsetzen können.
Also du hast es eigentlich schon fast selber jetzt die Lösung gebracht. Schau, das Problem ist doch nicht, dass es um Themen geht, die man umsetzen kann. Und für uns Dienstleister super, weil man kann Lemmings quasi einfach schöne Produkte an die Hand geben und die kaufen und haben das Gefühl, das ist jetzt die neue Wunderwaffe. Das Problem ist genau beim Stichwort Strategie, Stefano. Und es ist lustig, ich habe schon bei meinem ersten wirklichen Paid-Job damals beim Thomas Hutter, er hat dann Hutter Consult frisch gegründet. Ich muss mir überlegen, die hat dann immer Hutter Consult geheissen. Wie hat sie geheissen? Hutter Consulting. Ja, es war noch so ein blaues Weltkügelchen, das Logo. Es war wirklich noch wirklich eine ganz nice Welt. Irgendwie 2010, 2011 bin ich dort zu ihm gegangen und habe schon dann gesagt, Thomas, ich will schon Social Media bespielen. Er hat mich ja quasi von der Mikrognossenschaftsbund nicht ausgespannt. Er hat gesagt, komm lieber zu mir, als dort Wikipedia zu übernehmen. Wikipedia war so eine Crowdsourcing-Plattform vor allem. Zu der Zeit, wo wir Produkte mitgestalten können als Konsument. Ich sagte, komm zu mir, dann kannst du mehr bewegen. Anyways, für mich war es ein No-Brainer. Ich habe Thomas ein geiles Sicht gefunden und dann habe ich gesagt, ich komme. Aber ich will Strategieentwicklung machen in diesem Kontext. Also eben, Strategie ist uns an der Uni St. Gallen einfach implementiert worden. Du machst nichts ohne eine klare Analyse und eine gute Strategie. Und das ist jetzt perfide, oder? Dann kommst du als weltverbessernd Pseudo-Elite-Student auf dem Markt und denkst, so, jetzt zeige ich euch mal, wie man Strategie macht mit diesen 1 Million Frameworks, die wir gelernt haben, mit Kalkulationsmodellen dahinter und so weiter. Dann kommst du in die Praxis. Und dann sagen dir die GL-Mitglieder von einem KMU, notabene, nicht vom Corporate, Henjoki, was wollt ihr für eine Strategie? Das ist ja Geschäftsstrategie, eine Marketingstrategie, eine Brandingstrategie, habt ihr auch schon eine Social-Media-Strategie? Dann sagen die dir vielleicht, ich bin der Patron von diesem KMU seit 45 Jahren, die Strategie ist in meinem Kopf. Ja, wieso könnten wir die mal abdokumentieren? Nein, wir tun da nicht zu viel planen, wir machen einfach. Aber da muss man schon sagen, das ist nicht sehr schlau, weil die machen etwas, was ich heute nicht mehr unterstützen würde. Die sagen, okay, wir haben hier den Pesche, der kann gut an CNC-Maschinen, wir haben den Fredo, der kann saubere Pläne zeichnen und wir haben noch die Trudi im Büro, die handelt unsere Kunden und ich bin der, der das Angebot macht und das läuft mit dem Team, das wir haben und den Lehrlingen. Die machen einfach so den ressourcenbasierten Ansatz, was für Kapazitäten und Kernkompetenzen haben sie, also machen sie die Produkte. Irgendwann ist das schon jemand, was er kauft, oder? Und viele von denen haben wir müssen zugeben, wir haben keine Strategie. Aber jetzt könntest du ja sagen, ja, in einem Corporate ist das anders. Ein Corporate, ein Konzern, ist ja nichts als eine riesige Struktur von in sich wieder Profit Centers und bestimmten Geschäftsfelder, die dann von Geschäftseinheiten bewirtschaftet werden, die eigentlich im Kleinen, ja auch wieder kleine KMU-Betriebe sind, einfach konsolidiert in einen grossen Konzern, der halt alles aggregiert, was an Kohle reinkommt und da gewinnt etc. Vielmals haben die auch nicht eine detaillierte Strategie in jedes Geschäftsfeld. Also, zurück zu deiner Frage, das war jetzt ein bisschen ausufernd. Vielen fehlt ein klarer Plan, wo sie her wollen. Und jetzt kommt das grosse Problem. Jetzt sind wir in einer Phase, wo wir anders als bei anderen Revolutionen in einer richtigen Disruptionsphase drin sind. Also der Impact von künstlicher Intelligenz und es sind, wie gesagt, auch andere Faktoren zu berücksichtigen, wie geopolitische Faktoren, die wir nicht dürfen monieren, dass das auch einen massiven Einfluss hat. Die Gesellschaft wandelt sich in der Werthaltung etc. Aber dazu schreibe ich dann noch ein bisschen einen Deep Dive. Damit man die Komplexität besser sieht, an einem Pestel-Aid-Framework. Also dort kommt einfach Pestel, Umweltanalyse, ergänzt um demografische Veränderung, die ganzen riesen Babyboomer, die in der Altersverteilung jetzt in die Pension gehen und nicht ersetzt werden, ist ein riesen Disruptor oder ein Veränderungspunkt auch in diesem ganzen System. Und weitere, auf jeden Fall, du kannst heute Strategien, das ist eigentlich schon noch krass. Früher haben wir gesagt, ich mache euch eine Strategie, die soll eine Wirksamkeit haben von 3 bis 5 Jahren. Du kannst auch sagen, 10 Jahre oder noch länger. Das ist einfach nicht mehr realistisch, weil wir so eine VUCA oder eine sogenannte Bani-Welt.
Bani, ja.
Das heisst, was heute gilt, ich kann das beste Beispiel geben. Mache ich eine customized KI-Schulung, wirklich auf die Firma zugeschnitten, Übungen für die Firma, alles auf die neuesten Modelle, das war dann ChatGPT 4.5, schicke das Follow-up und noch wenn die das Follow-up schicken, es war halt wieder Nacht, kannst du dir vorstellen, du bist auch ein bisschen ein Nachtschwärmer beim Arbeiten, irgendwie am Morgen am 1, boom, hier ist ChatGPT 5. Wieso? Ja, scheiße, ich muss jetzt die ganze Schulung überarbeiten und aktualisieren auf ChatGPT 5, weil ich jetzt das gar nicht brauchen. Die Modelllogik hat ja komplett geändert. Das ist ja die Orchestrierungsveränderung. Ja, und das ist innerhalb von einem Tag aufeinander passiert. Oder dann bist du mega am Investieren in N nach N und krasse Workflows und dann macht es BOOM und dann kommt Gemini 3 Pro und du fragst dich, warum tue ich Tage, Wochen, Monate ins Feintuning von meinen Agentic Workflows investieren, wenn ich jetzt mit 3 Zeilen Text ein Agentic System habe, das mir das Programm macht, das ich als Software live stellen kann, wenn ich es will. Nicht perfekt, aber die Resultate sind dann schon besser. Es ist ein besseres Modell dahinter, es hat eine bessere Orchestrierungslogik drin. Wo ich muss sagen, okay, habe ich das jetzt alles für nichts gemacht? Also, was wollte ich damit aufzeigen? Stefano, ich wollte damit eigentlich aufzeigen. Früher hast du gesagt, so, wir setzen auf die Google-Welt als unser Betriebssystem, wir setzen auf N8N und wir haben noch Crew AI als AI Developing Framework und mit dem fahren wir jetzt und fahren alle, also wirklich pushen alle aus dem Markt. Ja, aber das kannst du nicht 3 Jahre und nicht 5 Jahre, sondern vielleicht noch 2 Monate oder ein halbes Jahr als deine Tech-Strategie anschauen. Das klingt jetzt wirklich blöd. Und man muss dort dann auch resilient genug sein, zu sagen, wir haben uns jetzt für das entschieden, wir können es mit dem lösen, es ist nicht das beste Tool, aber wir können auch nicht ineffizient werden, indem wir uns immer wieder neu, wir müssen in eine neue Lernkurve reinbringen. Also du siehst, es ist so kurz geworden, das Fenster von Strategie, dass es einfach fast dazu verlockt würde, zu sagen, ja, dann machen wir keine Strategie mehr und arbeiten nur noch agil, das wäre auch falsch. Also, du musst eine Strategie haben, das ist das grösste Problem. Und im besten Fall ist es ein Zielbild, das fassbar ist, so à la Vision. Das heißt, wir wollen einfach die Ersten sein, die diese Modelle zu unseren Gunsten nutzen und den Nutzen von unseren Kundinnen und Mitarbeitenden und unseren ganzen Hauptstakeholdern mit dieser Technologie permanent optimieren. Das könnte eine schöne Philosophie sein, aber das heisst, du kommst nie in einen Ruhezustand, wo wirklich kannst skalieren, du bist im permanenten Entwicklungszustand. Und ich weiss nicht, wie gesund das ist für die Menschen, wie viel der Druck aushält und die Unsicherheit. Aber ich würde sagen, so als letztes Wort von meiner Seite, dort noch daran gewöhnen, schneller, krassere Veränderungen als Chancen wahrzunehmen und geben noch auf die Reise. Und das nicht erst, wenn die GL sagt, jetzt müssen wir. Geht selber rein und lernen permanent. Constant Beta Learning, könnte man sagen. Ich glaube, das ist das neue Zeitalter, das wir drüber. Und das ist auch hochspannend.
Aber absolut.
Ein bisschen energetisch anspruchsvoll.
Absolut, ja. Merci mal, Aldo. Vielleicht noch schnell auch zu meiner Seite noch schnell. Ich glaube, der Mensch wird nicht von KI quasi ersetzt, das nicht, sondern Menschen, die KI-Fähigkeiten entwickeln.
Ja, yeah, den kennen wir doch schon. Der ist ein bisschen abgelutscht. Nein, also ich weiss, der Punkt ist, oder, du wirst nicht von der KI verdrängt, sondern Menschen, die KI besser oder KI für sich nutzen. Und wissen,
wie ja, da ist wieder der Mensch im Zentrum, oder?
Ich muss es Neues. Schau, ich habe 2022, ich kann gar nicht aufhören mit dir, das ist so spannend. 2022, Stefan.
Du sagst, wenn fertig ist, gell?
Ja, schau, ist okay. Also ich habe mir schon noch schnell ein bisschen Zeit. Nein, ich habe einfach ein hurenvolles Programm heute. Aber ist egal, ist nicht dein Problem. Und ich habe jetzt gerade Lust. Also lass, 2022 habe ich gesagt, man muss einen neuen Term einführen, KI Leadership. Dann haben alle gesagt, bist du irre, Mann? Bist du nicht ganz bachen? Bist du jetzt kurz vor dem Durchgehen? Ich sage, nein, jetzt ganz ehrlich, Freunde. Wir führen längst nicht mehr nur noch Menschen. Also ich habe ja recht früh progressiv angefangen, alle meine Prozesse mit dieser Technologie in dieser Form. Wir haben ChatGPT 2.5 Beta, das war Bullshit, wirklich. Aber es war mindblowing, weil man nicht hat gedacht, wie kann KI das Wissen haben in Physik, Mathematik, wie kann es das Wissen haben, was irgendwie in Beziehungsmodellen abgeht. Warum hat das Wissen, das ich früher, das ist ja die eigentliche Disruption, in Bibliotheken, Forschungsartikel und so weiter, haben wir mir raussaugen. Und das war ein riesen Pain in the Ass, die Quellen zu finden, um dann neues Wissen zu entwickeln, aus der Synthese aufbauend mit Wissensentwicklung zu gehen. Heute habe ich es einfach hier auf Knopfdruck. Und dass es Sprachen reden kann, jede Sprache. Meine Partnerin kommt ursprünglich aus Bosnien, ist aber auch in Deutschland aufgewachsen, also sie redet perfekt Hochdeutsch, aber ich kann nicht Bosnisch, wenn es dann wirklich mal so ist, dass sie mit dem Stiefsohn zusammen von Bosnisch reden. Ja, mittlerweile verstehe ich es ein bisschen, aber ich habe dann gemerkt, hey, ich kann das Zeug transkribieren lassen, ich kann es übersetzen und ich kann ihnen sagen, gib mir mal auf Bosnisch die Antwort. Und dann plötzlich kann ich mit ihnen Bosnisch reden. Weißt du, also nicht natürlich abgelesen und so intermediiert, aber das war schon ein rechter Change gewesen, oder? Und darum habe ich gesagt, KI ist ja nicht nur meine Informationsquelle und ein Teil von meiner Problemlösung, es ist ein Mitarbeiter, also eine abstrakte Armee von KIs. Und dann habe ich gemerkt, ich kann ja nicht einen Tab im Chrome, ich kann ja 1000 aufmachen, wenn ich will. Also, ich habe 1000 parallel laufende Prompts, Deep Research, dann hast du 20 Minuten dort zu warten, in dieser Zeit nutze ich schon die nächste. Und so habe ich dann gemerkt, du führst eine Armee von Agenten. Heute ist es ein offenes Thema, das ist jetzt nicht mehr progressiv, aber der Term AI Leadership, kann ich den mal suchen, den habe ich jetzt nicht so oft gesehen oder gehört.
Ja, stimmt, ja. Das ist
aber schon noch ein spannender Aspekt, dass wir als Managerin und Manager oder als Führungskraft müssen lernen, wirklich top vorne dabei zu sein mit dem KI Literacy. Da sind wir gemäss Uni St. Gallen bei 6,4 oder so irgendetwas von 10. Also ein relativ hoher Wert, bei sicher 60%, ich sage es mal irgendwie so. Wo wir zu wissen hätten, und trotzdem bringen wir es nicht auf die Kette, nur 5% haben erfolgreiche KI-Projekte gemacht in der Vergangenheit. Das ist immer ein Blick zurück auf alte Daten. Jetzt ist es schon besser geworden, oder? Jetzt sind Tools einfacher. Jetzt kann ich, gestern bin ich fast vom Stuhl gefallen, gehe ich auf DeepLwrite, weil wenn ich richtig schreibe, kann ich trotz Intellekt immer noch nicht und stehe nicht dazu. Also ich kann gut schreiben, aber es passieren Fehler, weil ich bin nicht der, der nicht die Gritty mag. Go auf DeepL und sehe, hey, wir jetzt einen eigenen DeepL Agent entwickeln. Ich so, ah, aber auch einer, der nur kann übersetzen kann. Nein, ist ein Computer Use Agent, der für dich geht, browse, ähnlich wie wir es kennen von ChatGPT, die Agentenfunktion oder von Lindy AI oder Gumloop und wie sie alle heißen. Die Agent ist eine Plattform, die das schon länger kann, also das Agentic AI. Ist jetzt bei DeepL ein Standardprodukt nach ISO-Norm zertifiziert, dass eben wirklich eine sichere, skalierbare Lösung hast. Das ist eigentlich jetzt, sind wir schon angekommen mit dem DeepL als Vorreiter von der grossen Service-Provider. Du holst dir wie ein Microsoft Word, holst du dir wie einen verlässlichen KI-Agent out of the box. Du musst nicht mehr selber entwickeln. Gestern habe ich einen Post gemacht, der ist leider nicht abgegangen, wo ich sage, es ist nicht make or buy. Es ist eigentlich curate or buy. Weißt du? Or make. Also kuratiere ich eben so einen DeepL-Agenten, gebe ich dann allen Backofficeler und allen, die Multisprachen haben im Callcenter und die arbeiten eigentlich für die los, in einem sicheren Umfeld. Ich muss nicht testen, aber du siehst, AI Leadership wird wahrscheinlich das sein, wo die neue Leadership-Disziplin wird. Vielleicht gibt es gleich ein CAS, AI Leadership, und ich wäre nicht überrascht, wenn es von mir wird kommen, an der Hoch.
Super. Aber,
oh, ja. Also, ich glaube, jetzt muss ich langsam mehr
reden. Genau, du siehst. Genau, aber Aldo, merci mal für deine Zeit. Ich denke, wir finden dich, wenn wir googeln, dann müssen wir nicht gross.
Größte Gnocchi suchen auf Google. Etwas. Also gross, das gehört, das wisst ihr jetzt nicht, was wir noch nie gesehen haben. Hast du mich schon mal live gesehen, Stefano?
Ja, beim Leadership Forum, aber letztes Jahr.
Ah ja, also viele wissen eben nicht, dass ich nicht nur eine grosse Klappe habe, sondern wirklich noch über 2 Meter gross bin. Darum sage ich immer, das grösste Gnocchi von der Schweiz. Aber ihr findet mich unter allen relevanten Kanälen und ich freue mich auf das Connecten. Hey, herzlichen Dank, dass du es ausgehalten hast, mir so viel zu reden, Stefano. Das hat mir dann sehr gemacht. Das war wirklich eine schöne Frage in diesen Tag vor Meetings. Und bin gespannt, wie es ankommt, unsere Session da.
Ja, gleichfalls. Und ja, wünsche dir in diesem Fall einen erfolgreichen Tag. Merci.
Wünsche dir auch, Stefano.